Unser heutiges Predigtthema, das heißt Leben durch Kreuz und Auferstehung. Leben durch Kreuz und Auferstehung. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nicht explizit auf diesen Text ein, sondern manches werde ich hervorziehen. Ein Nachfolger Buddhas, der schrieb über den religiösen Führer, über Buddha: Als Buddha starb, blieb nichts von ihm zurück. Das war seine Feststellung. Als Buddha starb, blieb nichts von ihm zurück. Und weiter wird gefragt, wie war es denn bei Mohammed? Mohammed starb am 8. Juni im Jahre 632 nach Christus. Ganz genau festgelegt bis heute. Und zwar in Medina. Mohammed starb im Alter von 61 Jahren. Und sein Grab, also das Grab Mohammeds, wird dort jährlich von Tausenden von Menschen besucht. Doch sie kommen nicht, um seine Auferstehung zu feiern, sondern um seinen Tod zu betrauern. Doch was tut die Gemeinde Jesu Christi? Die Gemeinde Jesu Christi kommt am heutigen Tag zusammen, um weiter über seinen Tod zu trauern. Nein, wir kommen heute zusammen, um die Auferstehung Jesu Christi zu feiern. Und das ist der Unterschied zwischen Buddhismus und Islam und dem Christentum. Die Christen kommen nicht, um ihren Herrn zu betrauern, sondern sie kommen heute zusammen, um die Auferstehung zu feiern. Und prinzipiell tun sie das jeden Tag aufs Neue. Unser erster Punkt heute Morgen heißt: Jesus begegnen. Wo und wie? Fragezeichen. Jesus begegnen. Wo und wie? Selbst wenn wir heute alle nach Israel pilgern würden, schön mal nach Israel zu gehen, ich selber war noch nie dort, aber wenn wir alle nach Israel pilgern würden und uns an die Grabstätte Jesu begeben würden, so würden wir dort nicht viel sehen. Viele waren schon dort. Sie haben nicht viel gesehen, nur eines haben sie, ist ihnen besonders aufgefallen, nämlich ein Schild, das dort angebracht ist. Und was steht auf diesem Schild? He is not here, for he is risen. Das heißt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Toll, das an dem Grab. Ja, warum soll ich dann das Grab besuchen? Aber es war genau so, wie es der Engel an der Grabeshöhle verkündigte. In Markus 16, Vers 6 haben wir gelesen: Erschrecket nicht, sagte der Engel. Ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Ihr seid vergeblich hier. Sehet den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Zwar wäre es für jeden von uns eine interessante Sache, mal vor dieser Grabhöhle zu stehen. Das ist schon ein Ereignis, wenn man weiß, da lag Jesus drin. Aber man weiß ja nicht einmal ganz genau, ob es wirklich diese Grabhöhle ist, wo heute so viele dahin pilgern, in welche der Leib Jesu hineingelegt wurde. Doch primär heißt es, wenn wir solch ein Grab besuchen, Fehladresse. Fehladresse, wenn du ans Grab Jesu pilgerst und dort Jesus suchst. Das Grab ist leer, denn Jesus ist bereits am dritten Tage auferstanden. Er war gar nicht lange in dieser Grabhöhle und er hat das Grab verlassen. Und das eben nicht mit demselben Leib, den er vorher hatte. Das müssen wir unterscheiden. Er hat jetzt nicht mehr den Leib der Vergänglichkeit getragen, den er auf dieser Erde hatte und wir schließlich auch. Wir haben noch ein größeres Problem, wir haben noch Sünden. Jesus hatte keine Sünden. Und doch war er in diesem irdischen Leib an die Materie gebunden. Nein, er ist nicht mit diesem Leib auferstanden, sondern mit dem Leib der Auferstehung, mit dem Leib der Herrlichkeit. Und Jesus war von seiner Auferstehung an nicht mehr an die Materie gebunden. Er konnte plötzlich an diesem Ort sein und dann wieder an einem ganz anderen Ort plötzlich erscheinen. Auch konnte er plötzlich in einem Haus sein oder in einem Saal und bei den Jüngern sein, ohne dass die Türen aufgegangen sind, ohne dass er die Türen öffnen musste. Plötzlich war er da und plötzlich war er wieder weg. Und doch war er nicht nur ein Geist, wie viele meinen. Er war nicht nur ein Geist, Ja, seine Jünger, die konnten das zunächst auch nicht fassen. Die haben gedacht, als Jesus da war, sie hatten einen Geist vor sich. Doch Jesus hatte tatsächlich mit dem Leib der Auferstehung einen Leib aus Fleisch und Bein. Und das sagte er auch selbst, als er seinen Jüngern begegnete. In Lukas 24, Vers 37, 38 lesen wir: Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, Vers 38, lest bis Vers 40, Was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Sehet an meinen Händen und Füßen, dass ich es bin. Rühret mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Und sie konnten ihn anfassen. Einen Geist, der lässt sich nicht greifen. Aber jemand mit Fleisch und Bein lässt sich greifen. Und das war der Leib der Auferstehung mit Fleisch und Bein. Anschließend hat er sogar mit ihnen gegessen. Er konnte mit seinem Auferstehungsleib auch irdische Speise essen. Ja, an diesem Begebenheit, aber auch später nochmals draußen am See Genezareth. Was hat der Jesus getan? Er hat seinen Jüngern Fische gebraten zum Frühstück und hat mit ihnen gegessen. Mit dem Leib der Auferstehung. Und doch wussten sie manchmal nicht so genau, ist es oder ist es nicht. Man konnte es wahrscheinlich nicht immer gleich erkennen. Irgendwie war etwas anders an dem Leib der Auferstehung. Und doch waren alle Kennzeichen da. Denn einer hat es ja nicht glauben wollen. Einer seiner Jünger, der Thomas, der war auch in diesem besagten Tag oder Abend nicht da, als er seinen Jüngern erschienen ist. Ausgerechnet er war nicht dabei. Thomas war kein leichter Fall. Das war ein schwieriger Fall. Er hatte sich nämlich bis dahin energisch dagegen gewehrt, dass Jesus auferstanden sei. Und er sagte selbst in Johannes 20, 25, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und lege meinen Finger in das Nägelmal und lege meine Hand in seine Seite, so glaube ich es nicht. Was für einen furchtbaren Unglauben hatte dieser Jünger, der so viele Wunder mit Jesus erlebt hatte und der die ganzen Worte Jesu gehört hatte, 3 Jahre lang. Wenn ich ihn nicht anfassen kann und wenn ich nicht Beweise habe, dass er es ist, wo die Nägel durchtrieben worden sind, wenn ich das Nägelmal nicht sehe und meinen Finger nicht reinlege in das Nägelmal, so glaube ich es nicht. Welch einen furchtbaren Unglauben und Pessimismus hatte dieser Thomas verbreitet. Naja, vielleicht können sich heute auch alle diejenigen mit Thomas identifizieren, welche beständig auf irgendwelche sichtbaren Beweise harren, die einfach nicht glauben können oder nicht glauben wollen, die stichhaltige, sichere Beweise wissen wollen und auch am besten alles sehen wollen. Natürlich ist es gut, wenn man stichhaltige Beweise hat. Es ist auch gut, wenn man sichtbare Beweise hat. Ich meine, die Bibel, die liefert ja eine Menge von stichhaltigen Beweisen. Das ist gar keine Frage des Zweifelns. Und es gibt inzwischen auch genug sichtbares Material, dass das damals tatsächlich alles so da war und geschehen ist. Die Wissenschaftler erforschen ja immer mehr, oder die Historiker, dass diese biblischen Begebenheiten da waren. Doch Jesus gab bereits damals, als er noch auf Erden war, in seinem Auferstehungsleib, seinem ungläubigen Jünger, dem Thomas, noch eine gute Gelegenheit, ja die nötige Gelegenheit, sich selbst von der Auferstehung seines Meisters zu überzeugen. Und wir lesen in Johannes 20, könnt ihr gerne mal mit aufschlagen, und das ist auch eine wunderbare Begebenheit hier, Johannes 20, ab Vers 26. Es ist nämlich hier jetzt 8 Tage später, das muss man mal festhalten. Das ist ganz interessant, das ist mir jetzt auch erst in diesem Studium wieder aufgegangen, dass das ja erst 8 Tage später war. Und sie haben sich am gleichen Tag versammelt, nämlich am ersten Tag der Woche. Und das spricht schon dafür, dass sich das hier schon eingependelt hat, dass sich die Gemeinde, ja die Jünger Jesu, am ersten Tag der Woche getroffen haben. Das lesen wir das ganze Neue Testament, dass sich die Gemeinde immer am ersten Tag der Woche versammelt hatten. Der Tag des Herrn, der Tag, wo der Herr auferstanden ist, das ist sein Tag, das ist der Tag der Gemeinde. Und hier heißt es in Johannes 20, Abvers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Und da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie, also fast wie vor 8 Tagen es auch war, und spricht, Friede sei mit euch. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Vers 28, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind die, welche nicht sehen und doch glauben. Ja, selig sind die, welche nicht sehen und doch glauben. Selig wirst auch du von dem Herrn Jesus genannt, wenn du ihn noch nie gesehen hast und heute doch an ihn glaubst. Und welchen du heute liebst und auf ihn wartest, dass du ihn eines Tages sehen wirst. Wir glauben, weil wir es aus der Schrift erkannt haben. Aber sein Zeugnis ist auch in der ganzen Welt da. Auch sichtbar, dass Gott lebt in so vielen Lebensbereichen, aber auch in seiner Schöpfung. Man kann den Herrn Jesus erleben. Und wir freuen uns, wenn wir ihn eines Tages sehen können, wenn er seine Gemeinde zu sich nach Hause holt. Doch es wird auch der Tag kommen, wo ihn alle Menschen auf Erden sehen werden. Wenn sie den Sohn Gottes kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Offenbarung 1, Vers 7 sagt, siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Amen, sagt Johannes. Es wird so kommen. Da wird keiner mehr sagen können, oh, ich glaube nicht an Jesus, weil ich ihn noch nie gesehen habe. Da werden sie ihn sehen. Und was möchte Johannes hier zum Ausdruck bringen? Sie werden sich seinetwegen an die Brust schlagen. Wie in dem Abend nach der Kreuzigung, wo sie heimgegangen sind. Und sie haben gedacht, heute ist irgendwas passiert. Heute hat uns das Gewissen getroffen. Und genauso werden sie sich an die Brust schlagen. Alle Geschlechter der Erde, alle Menschen. Die Betonung liegt hier auf alle. Alle Geschlechter der Erde. Und sie werden ihn sehen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und keiner mehr kann sagen, ich glaube nicht, dass es Jesus gibt oder dass Jesus lebt. Keiner, keine Ausrede mehr. Es wird einfach überwältigend sein. Doch für viele, viele, viele Menschen auf Erden wird es dann auch zu spät sein. Denn wenn er kommt, dann kommt er nicht mehr als Retter, sondern als Richter dieser Welt. Alle werden ihn, den auferstandenen Herrn, sehen, wenn er sichtbar wiederkommt. Und wenn er dann die Völker richten wird und sein tausendjähriges Königreich aufrichten wird. Ganz ähnlich, wie es Manfred Siebald in seinem Lied getextet hat. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Du hast gesagt, du kommst zurück und alle werden dich sehen. Du allein weißt den Augenblick, doch alle werden dich sehen. Wird es Tag oder Nacht bei uns sein? Kommst du in unser Spiel, unsere Arbeit hinein? Tänzer beim Tanz, Läufer beim Lauf, alle werden dich sehen. Schäfer beim Schlaf, Käufer beim Kauf, alle werden dich sehen. Und dann zweifelt der Zweifler nicht mehr, denn dann weiß er, dein Grab war am dritten Tag leer. Beter auf Knien, Kranke im Leid, alle werden dich sehen. Freunde beim Fest, Feinde beim Streit, alle werden dich sehen. Manche erschreckt, manche erfreut, alle werden dich sehen. Mach uns bereit für jene Zeit, wenn wir dich sehen. Ein wunderbares Lied und so viel Wahrheit darin. Mach uns bereit, wenn wir dich sehen. Jesus begegnen, wie und wo, das war unser erster Punkt. Das zweite ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Alle diejenigen, welche heute schon an diesen wunderbaren Herrn und Heiland glauben, welche an den auferstandenen Herrn glauben, die werden selbst eines Tages auferstehen, wie er auferstanden ist, wenn sie denn bis dahin entschlafen sind. Ansonsten werden sie verwandelt werden und werden denselben Leib bekommen, wie der Erstling der Entschlafenen hat, und das ist Jesus. Und wir werden eben auch nicht mehr diesen irdischen vergänglichen Leib haben, sondern wir werden den Leib der Auferstehung bekommen. Wir werden nicht mehr an diese irdische Materie gebunden sein, nein. Aber wir werden uns noch auf dieser Erde bewegen können, wie sich auch Jesus bewegen konnte. Aber zuerst werden wir im Himmel sein. Und später dürfen wir mit dem Herrn auf dieser Erde regieren. Was wird das eine Freude sein, allein mit Jesus zu leben, ohne Sünde, ohne Belastung, ohne Leid, ohne Tränen. Das wird wirklich das Leben im Überfluss, das uns der Herr schon so lange versprochen hat. Ein wenig können wir es heute schon erfahren, aber dann wird es vollkommen sein. Leben im Überfluss, es wird an nichts mangeln. Und das nicht für eine kurze Zeit. Und wir müssen dann nicht schauen, ja, wie viel Uhr ist es denn jetzt schon wieder und jetzt geht der Tag schon wieder rum und der Tag und der nächste Tag und der Monat und das Jahr. Und wir sind immer wieder damit beschäftigt, wie der Kalender abläuft und unser Leben abläuft. Nein, dann wird es ewig sein. Und wir werden Ruhe haben. Wir sind in seine Ruhe eingegangen. Primär heute schon. Aber dann werden wir diese Ruhe auch völlig erfahren. Ewig bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes ewig. Ist nicht nur so dahingesagt. Unter ewig verstehen wir im wahrsten Sinne des Wortes unaufhörlich. Unaufhörlich leben im Überfluss. Unaufhörlich bei Jesus zu sein. Fortwährend und immer. Und liebe Freunde, Geschwister, die Ewigkeit steht vor der Tür. Unser kurzes Leben, das läuft so schnell ab. Kaum ist man 20, dann ist man 30, ist man 30, ist man 40, ist man 40, ist man 50, ist man 50, ist man 60. Und dann, wenn man 60 ist, ist man auch bald 70. Und auch dann macht das Leben keinen Halt. Wer so leben darf, wird auch 80 und 90. Aber es geht alles so schnell. Unser kurzes Leben läuft ab und der Heilsplan Gottes erfüllt sich. Und er erfüllt sich auch heute vor unseren Augen. Ihr seht alle, wie Gottes Mühlen mahlen. Sie mahlen langsam, aber trefflich fein. Und was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und darum dürfen wir auch alle diejenigen dazu aufrufen und es ihnen sagen, die noch nicht zu diesem Herrn und Heiland gehören. Ich denke, heute ist niemand unter uns, aber sag es den Menschen. Verstock doch nicht dein Herz. Der Herr möchte auch dich erreichen. Öffne ihm dein Herz und lass ihn hinein. Gib ihm doch Zugang. Denn gerade auch für dich können wir zu den Menschen sagen, hat er sein Leben am Kreuz gelassen. Gerade auch für dich hat er dort am Kreuz unter unsagbaren Qualen sein Blut vergossen. Du bist es ihm wert gewesen, um dir alle deine Sünden zu vergeben und dich von der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels zu erlösen. Was so eine Proklamation. Alles ist bereit. Wir können es zu den Leuten draußen sagen. Der Herr Jesus wartet schon so lange auf dich. Und er sucht dich beständig mit seiner ewigen Liebe, bis du endlich zu ihm kommst und ihm dein Leben anvertraust. Doch es kommt eben auch der Tag, wo das nicht mehr möglich sein wird. Es kommt tatsächlich der Tag, wo es zu spät ist. Und möge keiner von denen, die hier reinkommen oder die draußen sind, die wir kennen, dieses große Heil versäumen. Denn jetzt ist noch die angenehme Zeit. Jetzt ist noch der Tag des Heils. Jetzt ist noch Zeit der Gnade. Doch diese Zeit läuft ab. Und bis heute wird ja diese frohmachende Botschaft in die ganze Welt hinaus transportiert. Genauso wie es der Jesus sagte hier in Markus 16. Geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, das heißt der ganzen Kreatur, sage es allen Menschen, bis der letzte Volksstamm erreicht ist. Aber wir haben auch keine Garantie, dass der Herr uns nicht vorher nach Hause holen wird. Wir können nicht sagen, ja, jetzt warte ich mal, bis die letzten 1000 Volksstämme noch erreicht sind. Wahrscheinlich sind wir so bei den letzten 1800, die noch nichts, keine Schrift haben von der Bibel. Aber es geht ja immer rasanter. Man hat heute Übersetzungsprogramme. Und wir hoffen, dass da viele Geschwister tätig sind, um Menschen das Evangelium zu bringen, die die Gabe haben, also in den Volksstämmen die Sprachen zu übersetzen. Der Herr möchte, dass es in die ganze Welt transportiert wird. Du darfst selber hingehen oder du darfst selber mit deinen Gebeten und mit finanziellen Mitteln daran beteiligt sein, je nachdem, was dir der Herr aufs Herz legt. Aber wir sollten beten, dass das Evangelium läuft bis zum letzten Volksstamm hin. Aber auch wieder neu in unserem Land, wo auch dieses Jahr ja auch die Reformation wieder neu gefeiert wird, 500-jähriges Bestehen. Gott hat seine Aktion in Gang gesetzt, die Aktion der Rettung. Alles ist bereit. Doch der Mensch muss auf die Aktion Gottes auch reagieren. Auf eine Aktion muss auch eine Reaktion folgen. Und das ist die Verantwortung des Menschen. Und er sagt in Markus 16, Vers 16, wer da glaubt an mich und getauft wird, der wird selig werden. Das heißt, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, das ist zunächst mal unabhängig von der Taufe, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Taufe selbst rettet nicht, nur der Glaube. Die Taufe ist ein Zeugnis infolge des Glaubens. Das ist biblische Taufe. Aber wie wunderbar ist es für jeden, der heute noch über diese rettende Botschaft des Evangeliums zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt. Wir freuen uns über jeden, egal ob das bei uns hier ist in München West, ob es hier in der Gemeinde ist oder ob es an anderen Orten, in anderen Gemeinden bis ans Ende der Erde ist. Manchmal erreichen mich Botschaften von Missionaren draußen, die sagen, freut euch mit mir. Es hat wieder jemand zum Herrn gefunden. Und ganz genauso können wir auch das weiter sagen. Wenn sich in unseren Reihen oder in unserem Bekanntschaftskreis jemand bekehrt, wenn jemand zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommt, der wird nicht verdammt werden, das sagt die Schrift ganz klar, sondern er hat das ewige Leben. Als Jesus noch auf der Erde war, sagte er bereits in Markus 9, Vers 1, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie sehen, das Reich Gottes mit seiner Kraft kommen. Seine Zeitgenossen haben keine Ahnung gehabt, von was er überhaupt redet. Was meint Jesus da? Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes mit seiner Kraft kommen. Aber genau der Herr Jesus sprach diese Worte genau von denjenigen, welche infolge seines Kreuzestodes und seiner Auferstehung an ihn glauben werden. Es waren genug Zeitzeugen da. Denn der Herr Jesus ist gekommen, damit er den außer Wirksamkeit setzt. Und spätestens mit Kreuzigung und Auferstehung hat er das getan. Damit er den außer Wirksamkeit setzt, welcher die Gewalt des Todes hat, nämlich der Teufel. Hebräer 2, Vers 14 gibt uns eine wunderbare Antwort. Hebräer 2, Vers 14. Ja, wer möchte, kann gerne mit aufschlagen. Hebräer 2, Vers 14. Und uns steht es oft gar nicht so vor Augen, dass da wirklich Menschen gefangen sind und dass der Teufel die Seelen gefangen hält, der sie nicht freigeben will. Aber Jesus ist gekommen, damit er den Teufel außer Wirksamkeit setzt. Nämlich der alten Schlange den Kopf zertritt. Hebräer 2, Vers 14 sagt, da nun die Kinder, also die Menschen, jetzt sind da damit gemeint, Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist der in ähnlicher Weise dessen, also den Menschen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Mit seinem eigenen Leiden und Sterben und mit seiner Auferstehung hat er den Teufel außer Wirksamkeit gesetzt. Er konnte Menschen dem Teufel entreißen und hat ihn auf ewig besiegt. Und wer heute an den Herrn Jesus glaubt, das kann man immer wieder nur sagen, der hat mit dem Tod nichts mehr zu schaffen. Ja, wir sagen ja, der Teufel, der tut noch böse Dinge. Natürlich, er greift dich und mich auch oft an und wir merken es manchmal gar nicht. Oder er möchte dich zu irgendwelchen verkehrten Dingen hinführen, dich verführen. Oder er lässt Verfolgung zu oder dass wir verspottet werden, verlästert werden. Das sind Werke des Teufels. Der Teufel ist noch aktiv. Aber er kann nur gegen uns arbeiten, weil wir nicht mehr sein Eigentum sind. Deswegen möchte uns immer wieder aus der Bahn rauswerfen. Wir sind dem Teufel entrissen. Und wer an Jesus glaubt, hat auch mit dem Tod nichts mehr zum Schaffen. Sondern derjenige, der an den Herrn Jesus glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und der Tod und auch somit auch der Teufel muss einen Menschen, an Jesus glaubt, loslassen. Und genau darum ist es ja auch für so viele Menschen ein Kampf, dass sie sich so schwer tun, zu Jesus durchzudringen, weil sie vom Teufel und vom Tod noch gehalten werden. Sie möchten immer zurückziehen, er möchte nicht, dass sie zu Jesus kommen. Und die Ketten des Teufels und des Todes sind stark. Doch es ist so wunderbar, dass Christus diese Ketten sprengen kann. Er kann Menschen frei machen von der Macht des Todes und des Teufels. Und liebe Freunde und Geschwister, man muss sich diese Dinge einfach immer wieder plastisch vor Augen halten. Diese Dinge sind da und die können wir nicht einfach wegdiskutieren oder so tun, als ob sie nicht da wären. Oder so tun, als ob manche Menschen nicht einfach gar nicht wollten. Ja, nee, man muss auch für sie beten, man muss auch für sie einstehen, dass der Herr Jesus diese Stricke zerreißt und dass der Weg auch für noch viele Menschen frei wird. Denn Jesus ist der starke Erlöser. Wir sprechen nicht umsonst von Erlösung, von Sünde, Tod und Teufel. Er hat diejenigen, die an ihn glauben, frei gemacht. Von der Macht der Finsternis in sein Licht versetzt. Wir sind Kinder des Lichtes geworden, obwohl uns die Finsternis immer noch anhängen möchte. Aber wir sind Kinder des Lichtes und wir sind erlöst durch Jesus. Und es ist so, wie Konrad Allendorf bereits im 17. Jahrhundert in seinem Lied geschrieben hat. In dem Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und dort sagt er, Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, sie reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er machet recht frei. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprengt des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Was ist das für ein Lied? Jesus kann Herzen bekehren. Doch er tut es nicht mit Gewalt. Sondern wenn ein Mensch wirklich erkennt, wer Jesus ist und wie Jesus ist, so geschieht dies dann beinahe von allein. Er muss nur glauben. Und natürlich ist es wichtig für solche Menschen oder für alle Menschen zu beten oder die, wo einem nahestehen und man weiß, ja, eigentlich wollen sie, aber irgendwie können sie nicht. Der erste Punkt war Jesus begegnen, wie und wo. Der zweite Punkt war die frohe Botschaft des Evangeliums und wir kommen noch zu einem dritten Punkt. Drittens, Jesus, der Sohn Gottes, macht frei. Das haben wir jetzt gerade schon in diesem Liedvers gehört oder in diesen Versen. Jesus, der Sohn Gottes, macht frei. Aber denken wir dabei einfach nochmals an die beiden Übeltäter, mit denen wir uns am Karfreitag schon beschäftigt hatten. Heute würden wir sagen, die beiden gemeinen, liederlichen Männer, die hängen doch wohl am Kreuz und sie haben es nicht anders verdient. Der eine zur Rechten, der eine zur Linken des Herrn. Und beide hatten anfänglich ja nichts Besseres gewusst, als mit ihrer letzten zur Verfügung stehenden Kraft noch schändlich über Jesus zu lästern. Unter anderem hatten wir uns mit diesen beiden Männern auseinandergesetzt, dass einer von den beiden dann das Verhalten von Jesus etwas genauer beobachtet hat Und ihm ist einfach aufgefallen, dieser Jesus, der ist so ganz anders. Er erkannte, dass Jesus so ganz anders war als alle Menschen und schon gar nicht, dass er schon gar nicht so war wie die anderen Übeltäter. Und dieser Mann, der hatte gehört, wie Jesus noch am Kreuz für seine Feinde betete, dass ihnen doch der Vater im Himmel vergeben möge. Und sie haben kein schlechtes Wort aus seinem Munde gehört, auch nicht während der ganzen Kreuzigung und als er am Kreuz hing, auch kein Widerstreben, dass er dort hingeschlagen wurde, sondern Jesus hatte sich williglich als das Lamm Gottes unter furchtbaren Qualen am Kreuz dahingegeben. Und dieser eine Verbrecher erkannte, ja, wir haben das verdient, dass wir hier hängen. Wir haben böse Dinge getan. Wir wurden nicht umsonst hier ans Kreuz geschlagen. Doch er erkannte mehr und mehr, der eine, der in der Mitte hängt, dieser Jesus, der ist unschuldig. Und wenn es stimmt, warum er hier ans Kreuz hingeheftet worden ist, nur weil er sagt, er wäre der Sohn Gottes und auch, dass er der König der Juden sei und sein Reich eben nicht von dieser Welt sei, aber dass er ein König sei, da konnte sich dieser Mann nur noch mit seiner letzten Kraft an diesen Jesus wenden. Und er sagte zu Jesus, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und wir sind fest davon überzeugt, Jesus erkannte auch noch am Kreuz das Herz dieses Mannes. Und wie bußfertig er jetzt war und wie er zur Einsicht seiner Sünden gekommen war. Und jetzt zum Glauben an Jesus gekommen war, über das Verhalten, über das Erleben von Jesus, noch am Kreuz. Und wir wissen, welche wunderbare Zusage dieser Mann bekommen hatte. Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Da war nicht eine gute Tat mehr möglich. Da war keine Taufe mehr möglich. Da war nicht irgendetwas anderes möglich, was er noch irgendwie tun konnte. Und wir haben es am Karfreitag gehabt. Das ist das höchste Beispiel für die Rechtfertigung Gottes für einen verlorenen Sünder. Er rettet allein durch Gnade. Der Mann hatte sich zu Jesus bekehrt. Und die ganze Ewigkeit, die hat sich mit dieser Bekehrung auf einen Schlag verändert. Vorher wäre er in die Hölle hinabgefahren, also zunächst ins Totenreich, jetzt aber mit dem Herrn ins Paradies. Der Tod konnte diesen Mann nicht mehr festhalten. Und wenn er doch bald darauf leiblich gestorben ist, äußerlich hat man es nicht gesehen. Aber mit dem Glauben an Jesus ist er vom Tode zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Und während Jesus noch am Kreuz hing, da geschahen ja ohnehin sehr große Dinge. Man kann das ja gar nicht alles beziffern. Wir haben das auch am Freitag gehabt. Von der sechsten Stunde, also ab 12 Uhr mittags, bis zur neunten Stunde, also bis 15 Uhr nachmittags, da hatte sich die Sonne verfinstert. Wie furchtbar dunkel muss da alles gewesen sein im ganzen Land. Aber wie anders konnte es sein, wenn man das Licht der Welt ins Kreuz heftet und das Licht der Welt erlischt, dann muss es dunkel werden im ganzen Land. Genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus starb, da gab es auch ein unbegreifliches Erdbeben. Das nehmen wir oft gar nicht so wahr, dass das auch nur in der Schrift steht. Solch ein Erdbeben, dass sich sogar die Felsen spalteten. Man muss sich vorstellen, wenn sich hier irgendwo in den Alpen, wenn da so ein Erdbeben wäre, dass sich die Felsen spalteten, ich denke, da wären die Berichte in den Pressen oder in den Medien voll. Aber ich lese nur das halt so nebenbei in den Evangelien. Aber was war das für ein Schauspiel? Was war das für ein Naturereignis? Für ein Ereignis des Schreckens? Ja, es heißt sogar, dass sich die Gräber öffneten. Und viele Heilige aus dem Alten Testament sind den Menschen in Jerusalem begegnet. Man fragt sich, wie ist das möglich gewesen? Aber das ist ein klarer Hinweis dafür, dass Jesus das Reich des Todes durchschritten hat, dass er es geöffnet hat, so dass bereits damals die Gläubigen des Alten Testaments zwar auf der Erde noch erschienen sind, aber sie sind sicher nachher in die himmlische Herrlichkeit eingegangen. Und noch etwas weiteres ist geschehen, um es noch kurz zu erwähnen. Auch der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Ihr habt alle schon davon gelesen. Von oben bis unten durch. Dieser Tempel, der zwei ganz wichtige Räume abgetrennt hat. Heiligtum und Allerheiligstes. Und das war bei weitem nicht irgendeine Nebensache oder eine Bagatelle. Wenn man überlegt, dass dieser Vorhang wahrscheinlich 18 Meter hoch war und 9 Meter breit und mindestens so stark war wie eine Hand eines Mannes. Mindestens. Man spricht von 10 Zentimeter, ich habe aber bei Auslegern schon gelesen, 30 Zentimeter dick soll dieser Vorhang gewesen sein. Ich kann es nicht bestätigen. 10 Zentimeter mindestens. So muss man bekennen, dass es menschlich gesehen unmöglich gewesen wäre, diesen Vorhang zu zerreißen. Das hätte man sich gar nicht vorstellen können. Wer ein klein wenig Ahnung vom Alten Testament hat, vom alttestamentlichen Gottesdienst, der weiß, dass nur der hohe Priester einmal im Jahr vom Heiligtum in das Allerheiligste hineingehen durfte. Und das nur am großen Versöhnungstag, wo Versöhnung zwischen Gott und dem Volk Israel stattgefunden hat. An Yom Kippur wird heute noch in Israel gefeiert. Und wenn der hohe Priester ohne Blut da hineingegangen wäre, dann wäre er auf der Stelle tot gewesen. So heilig ist Gott. Da jetzt aber der Sohn Gottes im Kreuz sein Blut vergießt, welches viel besser ist als alles Blut von Böcken und Kälbern, die das ganze Alte Testament über geopfert worden sind, so wurde jetzt der alttestamentliche Gottesdienst aufgelöst. Denn mit dem Sterben Jesu, mit seinem Blutvergießen, ist jetzt ein neuer Weg ins Allerheiligste frei geworden. Ein neuer Weg wird frei zu Gott, wird frei zur Versöhnung mit Gott. Ein neuer Yom Kippur, könnte man sagen. Und dieser Weg heißt Jesus. Johannes 14,6: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es braucht keinen Vorhang mehr, kein irdisches Heiligtum und Allerheiligtum mehr. Jesus bringt uns in das himmlische Heiligtum hinein. Der Weg in die heilige Gegenwart Gottes steht durch Jesus Christus heute jedem Menschen frei. Jeder, der an ihn glaubt und ihn aufnimmt. Doch eines Tages wird es so sein, dass alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Schlagen wir noch kurz Johannes 5 auf. Johannes Evangelium Kapitel 5. Johannes 5. Und Jesus sagt, verwundert euch nicht, was da noch geschehen wird. Verwundert euch nicht darüber. Johannes 5, Vers 28 und 29. Er sagt, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass es beide Auferstehungen gibt. Die Gläubigen werden auferstehen, aber auch die Ungläubigen. Aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Denn zwischen diesen beiden Auferstehungen liegen 1000 Jahre dazwischen. Da liegt das 1000-jährige Königreich Jesu Christi dazwischen. Und die Auferstehung der Ungläubigen folgt eben nach dem 1000-jährigen Königreich zum Endgericht. Und das sind dann die, welche das Böse getan haben. Die, welche das Gute getan haben, das sind diejenigen, welche an Jesus Christus geglaubt haben. Sonst wären sie nicht gut gewesen und hätten auch nichts Gutes tun können. Diejenigen, die das Gute getan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens. Die aber das Böse getan haben, und das sind diejenigen, welche nicht an Jesus Christus geglaubt haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Sie werden auch auferstehen, aber nicht mit dem Leib der Herrlichkeit, sondern mit dem Leib der Niedrigkeit. Und sie müssen vor den Thron Gottes kommen, vor den großen weißen Thronen, all die Toten, die Großen und die Kleinen, all die Menschen, die jemals auf Erden gelebt haben, und nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Und sie werden von demjenigen, der auf dem Thron sitzt, gerichtet. Und wer sitzt auf diesem Thron? Jesus. Wenn Jesus heute nicht der Retter wird für einen Menschen, dann wird er später für ihn der Richter. Und anschließend, wenn sie gerichtet sind, ein jeder nach seinen Werken, es kann keiner mehr gerettet werden. Sie werden abgeurteilt von Jesus Christus und sie werden anschließend in den See geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Ein unauslöschliches Feuer. Und der Rauch ihrer Qual, sagt die Bibel, wird aufsteigend von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tag und Nacht werden sie gequält. Und liebe Freunde, Geschwister, das ist die ewige Verdammnis. Der Herr Jesus hat viel von der Hölle gesprochen. Und es gibt sie. Es ist Realität. Und wenn man in der Hölle ist, gibt es kein Zurück mehr. Das ist der zweite Tod. Diese ewige Verdammnis. Und auch hier bedeutet es wiederum ewig. Und unter ewig verstehen wir auch hier ewig. Nicht nur eine Zeit lang oder eine Zeitperiode, sondern ewig. Für immer und fortwährend. Ja, manche meinen ja, man kommt dann in die Hölle und dann muss man so, kann man seine Strafen abbüßen. Und irgendwann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und wenn es 500 oder 1000 oder 10.000 Jahre sind, macht nichts, aber sie haben Hoffnung, dass man wieder rauskommt auf der anderen Seite. Und sie glauben nicht, dass Gott so heilig und gerecht ist, dass man nie wieder herauskommt. Aber es ist so, die Bibel sagt es. Es gibt kein Entrinnen mehr aus der Hölle. Wir können uns das nicht vorstellen, wie es sein muss, eine Ewigkeit in der Verdammnis zu sein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das übersteigt unseren menschlichen Verstand. Ich kann es auch nicht erklären. Aber die Bibel sagt es. Und wir müssen das annehmen, was die Bibel sagt. Genauso wie wir an das ewige Leben glauben und wissen, wenn wir an Jesus glauben, wir haben das ewige Leben. Und das geht auch ewig. Das ist unaufhörbar. Aber genau in diesen Dingen, da sehen wir das ungeheure und unfassbare Ausmaß, was es für Folgen hat, wenn man an Jesus Christus glaubt oder nicht glaubt. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der lässt auch keine Fünfe gerade stehen. Bei ihm hat alles seine Ordnung. Und bei ihm können heute noch die schlimmsten Menschen zum Glauben kommen. Die Gnade ist noch da. Bei ihm können nicht nur Verbrecher zum Glauben kommen, sondern auch furchtbare und schreckenserregende Kriegsleute und Hauptmänner, so wie wir das auch in Karfreitag noch kurz gesehen haben. Gerade diese Kriegsmänner, die da Jesus ins Kreuz geschlagen haben, sie haben ja diese ganze Geschichte miterlebt, was da mit Jesus geschehen ist. Jesus war gerade gestorben am Kreuz, als er verschied. So lesen wir in Matthäus 27, 54 über diese Kriegsleute Folgendes. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, am Kreuz haben sie ihn bewacht. Ich weiß nicht, warum man Gekreuzigten bewachen muss, aber es war so. Als sie das Erdbeben sahen, von dem wir vorhin gesprochen haben, und was da geschah, da fürchteten sie sich sehr, diese robusten Kriegsleute. Und sie sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Natürlich gab es schon viele Auslegungen, ja, dass die Römer an Götter geglaubt haben und an die Göttersöhne und jetzt gedacht haben, das war halt ein Göttersohn. Aber ich persönlich meine, es steckt mehr dahinter, hinter dieser Aussage, was diese Kriegsknechte von sich gegeben haben. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn, nämlich das, was sie vorhin von ihm gehört haben. Ein römischer Hauptmann, der kommandierte eine Abteilung von 100 Mann. Jedem Hauptmann waren 100 Männer untergeordnet, beziehungsweise eine römische Zenturie, die kleinste Einheit einer römischen Legion. Und es ist interessant, die römische Armee verfügte im gesamten römischen Reich über ca. 25 Legionen. Und eine Legion umfasste 6.000 Männer und wurde in 10 Kohorten zu je 600 Mann eingeteilt. Und die Hauptmänner waren in der Regel Berufsoffiziere und galten als abgehärtete Kriegsleute. Und weil sich dieser eine Hauptmann bei denen befand, die Jesus bewachten, hat es den Anschein, als sei er genau derjenige gewesen, der auch mit der Überwachung und Ausführung der Kreuzigung Jesu und wahrscheinlich schon von der Gefangennahme an im Garten Gethsemane mit dabei gewesen war. Denn die Juden hatten ja gleich die Soldaten mitgenommen. Und er hatte alles erlebt, wie sich das so begeben hatte mit diesem Jesus. Er und seine Männer waren unmittelbare Augenzeugen all dessen, was geschehen war. Seit man Jesus dann auch gefangen genommen und in das Prätorium von Pilatus gebracht hatte. Und sie haben immer wieder gesehen und wahrscheinlich mit Spannung verfolgt, was da jetzt geschieht mit diesem Jesus. Aber sie hatten da nicht viel dabei gedacht. Anfänglich sieht man zumindest gar nichts. Jesus wurden viele Anschuldigungen entgegengebracht. Und gerade der Hauptmann und seine Soldaten, wovon wir ausgehen, dass sie es waren, die da schon dabei waren, die waren es auch, die ihn dann an den Pfahl gebunden hatten und ihn öffentlich gegeißelt hatten, in schrecklicher Weise. Und auch eine furchtbare Tortur mit dem Sohn Gottes gemacht haben. Ihm den Purpurmantel, wahrscheinlich ein alter Kriegsmantel umgesetzt haben, ein alter Soldatenmantel, ihm ein Rohr gegeben haben. Und auch mit diesem Rohr dann auf sein Haupt geschlagen haben, ihm auch die Dornenkrone aufgesetzt haben und vieles mehr. Sie hatten ihn auf jede erdenkliche Weise misshandelt. Und bei allem dem hatten sie gesehen, wie er all diese Qualen ertrug. Wie er dem nichts entgegengehalten hatte. Ohne irgendeinem seiner Peiniger etwas Böses zu sagen oder zu fluchen oder sie zu bedrohen. Und schließlich hatten sie es auch gehört, wie Pilatus die Unschuld Jesu beteuerte. Und so mussten sie jetzt völlig erstaunt darüber gewesen sein, wie sehr sich Jesus von einem gewöhnlichen Verbrecher unterschied. Nicht nur die Verbrecher am Kreuz konnten es beobachten, sondern auch die römischen Kriegsleute. Und vielleicht waren sie zunächst auch dazu geneigt, dieser Jesus, der muss ja ganz durchgeknallt sein. Der muss verrückt sein, wenn er sagt, er wäre ein König und solche Sachen von sich gibt. Der König der Juden und sein Reich wäre nicht von, ja. Den haben sie bestimmt nicht anfänglich für ernst genommen. Doch in der Zwischenzeit konnten sie immer mehr sehen und beobachten, dass er eben nicht verrückt war. Dass er nicht von Illusionen sprach. Und dass er in keine der Kategorien der vielen Opfer passte, die sie bisher ans Kreuz geschlagen hatten und auch überwacht hatten. Und bis dahin hatte die Einzigartigkeit Jesu keine offensichtlichen Wirkungen auf diese Soldaten hinterlassen. Sie waren ja abgehärtete Männer. Und wenn auch Jesus alles geduldig ertragen hatte, so hatten sie ihn dennoch nicht anders behandelt als die anderen. Auch seine offenkundige Unschuld hatte bei ihnen kein Mitleid hervorgebracht. Denn schließlich waren sie Berufssoldaten und dazu ausgebildet, Befehle zu befolgen. Und für einen Soldat ist Befehl Befehl und den hat man auszuführen. Da gehört kein Mitleid dazu. Sie waren Berufssoldaten. Und daher hatten sie auch die Hände und Füße Jesu pflichtbewusst an das Kreuz genagelt. Und sie hatten das Kreuz aufrecht gestellt und es in das dafür ausgesehene Loch fallen lassen. Wir müssen uns das vorstellen, das Kreuz ist ja hochgezogen worden. Man sieht es auf manchen Bildern und so kann man sich am besten vorstellen, dass da Ösen waren und Seile und dann haben sie das Kreuz aufgerichtet, sonst aufgezogen und dann rein in den Pflock, wie man so einen Maibaum aufrichtet oder so. Dass es auch fest verankert war und dann verkeilt wurde, dass es stehen blieb. Und spätestens dann können wir uns in die Lage versetzen, auch des Gekreuzigten, wenn das dann noch mal so einen richtigen Ruck tut, was das für Schmerzen sein müssen, bis das Kreuz mal endlich gestanden ist. Dann war mal das wenigstens überstanden. Und dann hatten sie sich hingesetzt und hatten über das Gewand Jesu das Los geworfen. Und sie hatten sich hingesetzt, den Sterbenden zu überwachen. Doch sie mussten immer mehr erkennen, der Tod Jesu war anders als bei den, oder die Kreuzigung Jesu unterschied sich von den anderen Kreuzigungen. Sie hatten dann gehört, wie er für seine Mörder betete, sie sahen, auf welche Weise er seine Leiden ertrug, sie hörten ihn an seinen Vater gerichteten Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie haben alles mitbekommen. Und sie erlebten 3 volle Stunden übernächtlicher Finsternis. übernatürlicher Finsternis. Als dieser Finsternis genau im Augenblick des Todes Jesu Christi noch ein Erdbeben folgte, da konnten diese Soldaten nicht mehr über die Tatsache hinwegsehen, dass dieser, den sie da gekreuzigt haben, Gottes Sohn war. Markus schreibt in Kapitel 15, Vers 39, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er auf solche Weise verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und so langsam geht ein dramatischer Tag zu Ende. Sein Rückblick war das nochmals kurz auf die Kreuzigung. Denn das Passafest war ja bereits jetzt einen Tag zurück und es war zwischen Passa und Sabbat. Und dieser Sabbat war in ein großes Fest mit eingebunden, denn es war jetzt das Fest der ungesäuerten Brot und dieses Fest ging 7 Tage lang. Es war also auch somit ein besonders hoher Sabbat, der jetzt dann am nächsten Tag anbrechen sollte. Und da wollten die Juden nicht, dass da irgendwelche Körper am Kreuz hängen, denn Gott hat es auch im Alten Testament verboten, dass Gehängte oder Gekreuzigte über Nacht am Holz hängen bleiben sollen. Das kann man in 5. Mose 21, Vers 23 nachlesen. Und so musste es jetzt schnell gehen vollends. Man musste auf Nummer sicher gehen, dass die Gekreuzigten bereits tot waren. Darum wurde ihnen jetzt auch befohlen, die Beine zu brechen. Pilatus hat es dann auch so befohlen. Und so wurden den Verbrechern die Beine gebrochen. Sie waren wahrscheinlich noch am Leben. Und danach trat der Tod unmittelbar ein. Denn der Kreuzestod ist ja ein Erstickungstod. Und wenn jetzt die Beine gebrochen werden und der Körper vollends zusammensackt, dann erstickt der Mensch vollends. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und das war der medizinische Beweis, dass er schon gestorben war. Und genau darin erfüllt sich wiederum die Schrift, dass ihm kein Bein zerbrochen werden soll. Nach 2. Mose 12, Vers 46. Und dort wird vom Passahlamm geredet. Dem Passahlamm sollte kein Bein zerbrochen werden. Und weil Jesus das wahre Lamm am Kreuz war, ja, einen Tag nach dem Passa, sollte auch ihm kein Bein zerbrochen werden. Stattdessen durchbohrten sie seine Seite mit einem Speer, um sich zu vergewissern, dass er tot war. Und das herausfließende Blut und Wasser lieferte den Beweis dafür. In Markus 15, wenn wir wieder auf Markus zurückgehen, Markus Kapitel 15, 43 bis 44, da sehen wir dann, dass Josef von Arimathia den Pilatus bat, dass er den Leichnam Jesu bekommt. Pilatus wunderte sich, dass Jesus schon gestorben sei. Und er rief den Hauptmann, der Herr, der unterm Kreuz wachen musste, und fragte ihn, ob er denn schon lange gestorben sei. Und der Hauptmann, er musste es bejahen. Und wir wissen nicht, was der Hauptmann dem Pilatus weitergegeben hat, wen sie da gekreuzigt haben. Vielleicht war dieser Hauptmann der erste Zeuge, der es den anderen weitergegeben hat, dass das der Sohn Gottes war. Und dass Jesus relativ früh gestorben war, eigentlich früher als es sonst bei Kreuzigungen gewöhnlich war. Manchmal zog sich das sehr lange hinaus. Aber er starb relativ früh, nach 6 Stunden am Kreuz ist Jesus gestorben. Aber das ist für uns auch kein Wunder, denn wir haben uns das auch am Karfreitag vor Augen gehalten, dass er es selbst sagte, ich lasse mein Leben und niemand nimmt es von mir. Er war weiterhin Herr über sein Leben. Ich lasse mein Leben und niemand nimmt es von mir. Ich habe Macht, es zu lassen und Macht, es wieder zu nehmen. Johannes 10, 17 und 18. Und bald darauf wurde der Leichnam Jesu von einem Ratsherrn, von Josef von Arimathia, der auch auf das Reich Gottes wartete, vom Kreuz herabgenommen. Das muss eine schwere Aufgabe gewesen sein. Das konnte bestimmt nicht ein Mann alleine. Da waren bestimmt einige Männer dazu nötig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man da so einem Gekreuzigten die Nägel herauszieht und dann zackt er so zusammen und die Arme kommen runter. Das kann ein Mann alleine nicht. Aber es heißt in der Schrift öfter so, dass, oder wird uns gezeigt, dass einer, dass man meint, einer alleine hätte es getan, es waren andere mit dabei. Der Josef von Arimathea war ein Amtsmann oder ein Ratsherr, und er hatte bestimmt Möglichkeiten genug, Helfer herbeizuholen. Sie legten ihn ins Felsengrab, was Josef von Arimathea in Besitz hatte. Doch jetzt kommen wir wieder zurück zum Tag der Auferstehung. Jesus blieb nicht in diesem schönen Grab. Keine Wache, keine römische Kohorte, kein römisches Siegel, kein Tonnenstein vor dem Grab, auch keine Lüge der Juden konnten seine Auferstehung verhindern. Nichts konnte den Sohn Gottes im Grab halten. Und wir wissen es, siegreich ging er am dritten Tag aus dem Reich des Todes, aber auch aus der Grabkammer hervor. Nichts und niemand konnte ihn halten. Römer 1, Vers 4 sagt, dass sich Jesus erwiesen hat, als was? Als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geiste der Heiligkeit, durch die Auferstehung der Toten. Und da wird nochmals bezeugt, Jesus Christus, unser Herr. Römer 1, Vers 4. Ja, welch ein wunderbarer Herr. Und wollte man über all diese Ereignisse noch mehr berichten, die damals stattgefunden haben oder die auch in der Schrift zusammenfassen, wer Jesus alles gesehen hat und wem er alles begegnet ist, so könnte man wahrscheinlich noch ein extra Buch damit füllen. Die Feinde des Evangeliums, und da komme ich jetzt langsam aber sicher zum Schluss, die Feinde des Evangeliums, die sich heute so immens dagegen wehren, aber auch schon damals, sie haben es bis heute verzweifelt versucht, die Tatsache über Jesu Tod und Auferstehung in Frage zu stellen. Doch bis heute sind sie kläglich gescheitert. Man kann nämlich niemanden für tot erklären, der den Tod mitsamt dem Teufel besiegt hat. Das ist völlig unmöglich. Wenn diese Person lebt, dann kann man sie nicht für tot erklären. Dann lebt sie. Und Jesus lebt. Und wir rühmen heute seinen heiligen Namen. Wir rühmen heute unseren Herrn Jesus und die Macht seiner Auferstehung. Und wir rühmen ihn auch deswegen, weil wir, die wir heute an ihn glauben, seinem Auferstehungsleben teilhaftig sind. Doch wir rühmen uns nicht nur wegen seiner Auferstehung, sondern wir rühmen uns auch wegen seines Kreuzes. Denn letztendlich ist es das Kreuz, das wir immer wieder sehr stark in den Vordergrund rücken müssen. Das Kreuz. Denn es ist das Kreuz, das dem Auferstehungsleben seine Bedeutung verleiht. Und ich komme zum Schluss. Wir haben uns heute drei Punkte angesehen. Jesus begegnen, wie und wo. Zweitens die frohe Botschaft, das Evangelium. Und drittens Jesus, der Sohn Gottes, macht frei. Begegne dem Auferstandenen jeden Tag aufs Neue. Rechne jeden Tag mit der Kraft seines Kreuzes, aber rechne auch jeden Tag mit der Kraft seiner Auferstehung. Amen. Amen. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, wir rühmen und preisen dich. Wir danken dir auch über das, was wir schon in Karfreitag gesehen haben, was du, Herr, durchlitten hast, mit unsagbaren Qualen. Und dein Kreuz ist der Anfang für unser Leben. Wie wunderbar. Aber mit der Auferstehung hast du alles vollendet. Und wir möchten dich preisen, dass das alles so eingetreten ist, wie es dein Wort sagt. Und dass du heute noch Menschen suchst und rettest. Wir können es nicht erklären, aber es ist so, dass du uns gefunden hast und dass wir jetzt zu dir gehören dürfen. Und dass uns eine wunderbare und herrliche Zukunft erwartet. Und so möchten wir dir dafür danken, möchten aber an dieser Stelle auch eintreten als wahre Priester und Leute, die Fürbitte tun, auch für andere Menschen, die dich noch nicht gefunden haben. Du siehst ja all die Menschen, die wir kennen, die uns am Herzen liegen, aber auch alle diejenigen, die wir nicht kennen. Und es gibt ja hier in München Tausende von Menschen, aber auch im ganzen Land, die dich nicht kennen. Und da möchten wir beten, Herr, dass durch dein Evangelium noch laufen darf und dass auch wir, Herr, deine Zeugen sein können inmitten dieser Tage und dass wir deine Auferstehung bezeugen können, weil wir zu dir gehören und weil du lebst und wir nicht mehr selber leben, sondern jetzt durch dich leben. Und dafür preisen wir dich. Wir beten dich an und danken dir für all das, was wir jetzt wieder hören durften und bitten dich, dass wir es in deinem guten und feinen Herzen bewahren dürfen. Amen.